ARD.
Ich mache das alles nicht für die Karriere. Mir ist das egal. Ich habe das mit 7 schon gemacht, als es nicht legal war, mir dafür Geld zu geben, sozusagen. Ich glaube, ich nehme an der Literatur teil, wirklich ganz ehrlich, so als eine Person, die das aus irgendeinem Grund wichtig findet, für sich da teilzunehmen. Also, und deswegen beim Schreiben denke ich an überhaupt nichts, außer wie kann ich es machen, dass dieser Text wirklich literarisch geil wird.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Auf der Leipziger Buchmesse hat sie in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, und zwar für ihr neues Buch Mini-Horror. Jetzt ist sie bei uns. Stefan hat Barbie Markovic in Wien getroffen, da lebt sie. Und wo wart ihr?
Na, ich dachte mir, Horror und Wien, dazu passt am besten die Geisterbahn. Und so habe ich ihr den Prater vorgeschlagen. Wir sind dann dort tatsächlich mit der Geisterbahn gefahren. Sie war sofort dabei, hatte auch sofort Zeit, was mich wirklich überrascht hat. Denn die Frau hat ja wirklich einen ziemlich vollen Terminkalender, zumal nach so einem Preis, arbeitet an mehreren Projekten gleichzeitig, also ein Tausendsasser.
Geisterbahn, ja. Wir gehen ja hier in diesem Podcast immer mit Autorinnen und Autoren raus an Orte, die sie entweder selber vorschlagen, weil sie irgendeine Beziehung zu diesem Ort haben, da vielleicht schreiben oder sich inspirieren lassen, oder aber weil dieser Ort Schauplatz im Roman ist. Geisterbahn klingt lustig und ist auch lustig. Ich habe das vor ein paar Jahren tatsächlich, haben mein Freund und ich uns auch mal den Spaß gemacht, uns mal wieder so in eine Geisterbahn zu setzen, und wir haben uns kaputt gelacht, wirklich die ganze Fahrt über. Und wie war es bei euch?
Ja, wir fanden es auch lustig, aber es war natürlich auch so ein bisschen, naja, Fadesse Royale, würde ich sagen. Also nach einer halben Minute bist du da durch, und ja, ja. Und dann hängen da irgendwelche Plastikskelette, und dann hört man vom Band irgendwelche komischen Horrorgeräusche, und nach einer halben Minute ist der Spaß vorbei. Also viel gruseliger wäre ehrlich gesagt für mich so eine Fahrt mit der Achterbahn gewesen.
Oh, ja.
Ich sag nur Höhenangst, da kriegen mich keine 10 Pferde rauf, aber sie fand es lustig, ich fand es lustig, war okay.
Also Barbie Markovic fand's lustig, aber ihr Buch heißt ja nun Mini-Horror. Ne? Ist es denn trotzdem auch lustig, oder worum geht's? Also ich weiß ja, es ist eine Art Comic-Roman.
Ja, im Grunde sind es so kleine Miniaturen, und Barbie Markovic nimmt uns Leser und Leserinnen mit in die Untiefen des Alltags. Da ist die männermordende Cousine Jennifer, da ist die unbekannte Wohnung in der Nachbarschaft, die man noch nie gesehen hat und wo man plötzlich Expeditionen hin unternimmt, oder der Besuch bei der lieben Verwandtschaft oder IKEA. Ich sag nur IKEA. Nein, nicht am Samstag, sondern da ist da die Platte, die nicht kommt, aber die Monteure kommen, oder was umgekehrt. Jedenfalls ist ihr das wirklich passiert, das hat sie mir erzählt. Und sie schreibt auch sehr selbstironisch über ihr Leben als vielbeschäftigte Autorin. Da gibt es eine Geschichte, da steht sie in so einer Art Stepper und schreibt an mehreren Projekten gleichzeitig. Das ist so wie diese CD-Wechsler, ne? Und sie schreibt dann da, und dann gibt es eine Ampel und die geht auf grün, und dann darf die Interviewerin dann reinkommen, und so. Ist natürlich nicht wirklich so, aber die Geschichte, die ist wirklich sehr komisch. Und ja, manchmal, da bleibt einem das Lachen auch so ein bisschen im Hals stecken. Also kurzum, es ist eine Expedition in die Untiefen des Alltags, die dunkle Seite sozusagen des banalen Lebens. Mini-Horror, das ist aber auch, du hast es gesagt, eine Persiflage auf Minnie und Mickey, also eine Verneigung vor Comics. Wie immer, also bei Barbie Markovic, ein großer Spaß und sehr viel Lust am Schreibexperiment.
Barbie Markovic, Mini-Horror heißt ihr neues Buch. Sie selbst ist ja in Serbien, in Belgrad, glaube ich, geboren. In Wien lebt sie schon sehr lange und schreibt eben nicht nur Romane, sondern auch Hörspiele und Theaterstücke. Und Stefan nimmt euch jetzt mit Barbie Markovic ins Gruselkabinett, in die Geisterbahn in Wien.
Hallo,
der Spaß geht gleich los. Hallo, servus. Gehst du oft zum Prater?
Nicht so oft, nein. Aber gern. Ich war vielleicht einmal in dieser Geisterbahn. Also ich habe nur Sonnenbrille als Dioptriebrille mit und werde nichts sehen drinnen. Entweder wird es zu dunkel oder verschwommen, aber okay. Freue mich.
Hallo, was kostet die Fahrt? Zweimal?
Ich wollte fahren zweimal.
Ja?
Ich war erst Servus TV bei uns hier alle.
Ja. Wir ein Jubiläum haben hier. Die Geisterbahn.
Hast du Angst?
Ja, viel Glück.
Soll ich sie erschrecken, oder?
Passt schon, ich weiß nicht. Oh.
Gibt's das für jeden?
Und wie war's?
Ja, sympathisch, irgendwie nett. Ich glaube, das Coolste ist die Dunkelheit und hin und wieder so Geräusche. Damit sollte man arbeiten, mehr als mit diesen Puppen. Das ist wirklich nicht sehr scary. Ich dachte, es wird noch trashiger sein.
Aber es waren ja alle Urängste dabei, ne? Der weiße Hai, ja. Vampire und Folter.
Ja, aber es wäre besser mit echten Menschen oder so. Also die Puppen funktionieren nicht, finde ich, weil man sofort sieht, das ist eine Maske.
Also ich habe mal irgendwo was gehört, dass Studenten das machen konnten als Job.
Ah, also wo?
Ich glaube, es war in Berlin, aber ich weiß es nicht mehr genau. Könntest du dir sowas vorstellen, so einen Job?
Ehrlich gesagt, als Studentin ja. Ich habe schon blödere Sachen gemacht.
Was denn so?
Naja, ich habe viel Flyer verteilt. Das ist eigentlich das Gleiche.
Wollen wir irgendwo einen Kaffee trinken?
Gerne. Also ich war mal hier mit einem Freund, der gesagt hat, und ich finde das stimmt, das Schönste am Prater ist, dass es aussieht wie Internet der 90er Jahre. Es hat alles, was Internet damals gehabt hat.
Was meint das?
Ja, diese blinkenden Aufschriften, die Musik zum Teil auch ähnlich, plakativ und alles sehr bunt.
Wie geht's dir jetzt eigentlich? Du hast ja einen Haufen Preise gewonnen, jetzt zuletzt den Preis der Buchmesse. Ist das anders jetzt?
Ich habe schon, bevor diese Preise ausgebrochen sind, mir gedacht, ich habe eben viele Fristen und weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Dann kam das einfach noch dazu. Also ich habe einfach extrem viel zu tun und fühle mich wie so eine Olympia-Schriftstellerin. Also ich muss mich total konzentrieren und immer früh ins Bett gehen und alles schaffen. Im Moment ist das so mein Mindset.
Also Olympia-Schriftstellerin finde ich ganz schön.
Es ist so, ich muss total disziplinieren. Also so sage ich mir das und bis jetzt funktioniert. Ich bin noch am Leben und es läuft alles. Es kam einiges zusammen einfach.
Wenn man es mit Olympia vergleicht, was wären so die Disziplinen, die du gerade abarbeiten musst?
Ich schreibe ein Stück, also Theater ist eine Disziplin. Die zweite ist, ich muss ein Buch auch fertig bekommen in den nächsten Tagen. Dann habe ich ganz viel zu tun mit jetzt Übersetzungen. Und also ich selber übersetze nicht, aber ich schaue mir an, wer alles was anbietet und so. Viele Anfragen verschiedener Arten. Ich muss auch sehr viel Administratives machen pro Tag und so. Ja, also alle möglichen Disziplinen.
Jetzt musst du auch schauen, wo du das viele Geld anlegst.
Ja, genau.
Der Leipziger Preis ist dotiert, ne?
Ja, 15.000 Euro. Es ist eigentlich, ein, wie ich gehört habe, ein sehr schlechtes Honorar für einen Dramatiker an einem Theater. Also, es wird mein Leben gleich bleiben, wenn das die Sorge ist. Es ist nur mehr Arbeit und mehr Gelegenheiten auch sind dazu gekommen.
Du beschreibst ja in einer Story eine Interviewsituation. Ich habe schon überlegt, ob ich dir meinen freien Mitarbeiterausweis zeigen soll.
Ja, das habe ich extra geschrieben für die zukünftigen Interviews.
Da beschreibst du ja auch eine Autorin. Ich nehme an, dein alter Ego. Ich musste da an diese CD-Wechsler denken. Kennst du die noch mit dieser Scheibe, wo man so drei CDs reinlegen konnte und die haben dann immer getauscht? Und du stehst da wie auf so einer Art Stepper oder so,
genau,
ne? Oder?
Ja, so circa habe ich es mir vorgestellt. Nur das Rad ist quasi wie so ein Riesenrad um mich herum und da kommen dann die Arbeitsstationen runter. Das existiert nicht, das habe ich erfunden. Und es ist auch nicht so, dass mich sehr interessiert jetzt jede Einzelheit von allen Leuten, die mich interviewen. Einmal bin ich in einem Interview gesessen mit noch einer Kollegin und wir haben irgendwas geplaudert und der Journalist hat gesagt, ja Vorsicht, ich kann über alles schreiben. Und dann dachte ich mir, ich kann aber auch über alles schreiben. Und ich finde diese Drohungen, so ich kann schreiben, nein, ich kann schreiben, das fand ich ein lustiges Machtverhältnis.
Hast du jetzt viele Interviews gehabt?
Ja, sehr viele.
Wie viel? 200?
Also an den Tagen in Leipzig bin ich von der Bühne runter und es war wie ein kleiner Verkehrsunfall. Es hat Stunden gedauert, mir war schwindelig, ich weiß nicht, was passiert ist. Am nächsten Tag wieder. Ich glaube, es waren vielleicht insgesamt mit allen Tagen danach vielleicht 100.
Also wäre das auch so eine Art Mini-Horror?
Ja, absolut.
Ist das sozusagen die dunkle Seite des Schreibens? Dieser ganze Zirkus drumherum?
Es ist ein bisschen erschreckend, diese viele Interviews und so, aber irgendwann ganz früh, als ich in einem Verlagshaus in Belgrad noch gearbeitet habe, musste ich ein Interview geben und da hat mir der damalige Chef und Kollege Wladimir Arsenijewitsch gesagt, das gehört zum Job dazu. Und irgendwie nehme ich es so. Also ich klage nicht sehr, außer es sind dann 50 auf einmal. Da bin ich dann einfach seelisch verletzt ein bisschen sozusagen. Aber sonst, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ohne geht es sowieso nicht. Also bin ich jedes Mal dort, wenn man mit mir was ausmacht.
Aber es ist schon so wie in dieser einen Geschichte in Mini-Horror, wo du dieses Interview beschreibst und du an 5 Projekten sozusagen gleichzeitig schreibst, das bist schon du.
Ja, im Moment, ich habe es irgendwie vorausgesagt. Damals, als ich es geschrieben habe, war ich das noch nicht. Aber jetzt bin ich es, glaube ich. Aber das ist oft so, ich scheine irgendwie die Zukunft mir immer zu schreiben. Also ich habe mein erstes Buch Ausgehen, da ging es darum, das Land zu verlassen. Ein paar Monate später habe ich das Land verlassen, nachdem ich geschrieben habe. In den Superheldinnen schreibe ich darüber, wie wir aus dem Prekariat uns rauswinden. Ein paar Jahre später sind wir draußen quasi, alle, die im Buch vorkommen. Und dann noch, ich weiß nicht, die verschissene Zeit war auch so, Kriege und so komische Zeiten. Gleich danach kamen ein paar neue Kriege dazu. Ja, ich weiß nicht, ich soll eigentlich aufpassen, was ich schreibe.
Wollen wir was bestellen?
Gerne.
Was magst du?
Ja, weiß nicht. Aber nicht Kaffee, weil ich gerade einen getrunken habe. Also einen Apfelsaft.
Können wir was bestellen?
Natürlich.
Ich hätte gerne einen gespritzten Apfelsaft und eine Melange. Ganz sehr lustig, diese Geschichte mit dem Familienbesuch in Belgrad. Und dem Busfahrer, wie generell ich bei Mini-Horror ganz oft Déjà-vus hatte und ich glaube, das geht vielen so. Ne? Der Busfahrer, der Busfahrer, der zu dem deutschstämmigen Mickey als Begrüßung sagt, Heil Hitler, das hat mich erinnert. Ich habe in Spanien studiert, in Granada eine Zeit lang und da gab es einen Chilenen und als der mitkriegte, dass ich Deutscher bin, da hat er mich auch immer so begrüßt, Hola Hitler. Und irgendwann dachte ich mir, Idiot, und habe dann mal zurückgegrüßt, Hola Pinochet. Da hat er es dann nie wieder gemacht.
Ah, okay.
Aber ich fand, das war ein lustiger Einstieg in diese, naja, sagen wir mal, es ist der gröbere Balkanhumor, oder?
Es ist eigentlich super realistisch, alles außer dieser Grube in dieser Geschichte. Also das, solche Typen sind täglich bei der Buslinie und so. Und das ist tatsächlich so ein Humor, den ich mir gut vorstellen kann bei so einer Busfahrt.
War ich gestört, oder wie?
Nein, nein,
passt schon.
13:40. Das ist auch sehr Internet, 90er Jahre Prater-mäßig, gefällt mir.
Hat dich eigentlich Internet dazu sehr inspiriert oder deine Art zu schreiben?
Warum Internet?
Naja, Internet hat ja sowas Assoziatives, ne? Und du kannst so in Welten eintauchen. So dieses Assoziative von einem zum nächsten springen, ist das was, was dir liegt?
Natürlich habe ich schon so plötzliche Ideen und springe in Richtungen, aber eigentlich bin ich relativ vernünftig, also ich versuche irgendwie vernünftig zu bleiben, auch wenn es vielleicht nicht so ausschaut, keine Ahnung. Aber so assoziative Sprünge mache ich gemäßigt. Also so, dass es immer noch zum Konzept passt und zu dem, was ich insgesamt sagen will. Es hat mich vielleicht das Trashige des Internets, oder so viele Bilder auf einmal, hier blinkt es, dort, keine Ahnung, also so dieses, die Menge an Eindrücken und so, das ist, was ich schon gerne habe in Texten. Also so, dass man das Gefühl hat, es ist extrem bunt und es passiert viel und es läuft schnell. Das hätte ich gern zumindest. Ich schreibe nicht immer so, aber das ist etwas, was auf jeden Fall...
Ja, die verschissene Zeit und Mini-Horror ist ja ein völlig anderer Stil, ne?
Ja, ja, relativ völlig anderer Stil. Aber das haben sie gemeinsam eigentlich, dass sie irgendwie gerne blinken und bunt sein wollen.
Meine Herrschaften, kommen Sie näher!
Ich hatte größere Geschwister und von daher habe ich von denen immer die Comics bekommen. Wie war es bei dir? Hattest du schon früh Kontakt zu Mickey und Minnie?
Ja, also in Jugoslawien waren Comics groß bei Kindern und jungen Erwachsenen und dann auch Erwachsenen. Und ja, ich habe sehr viele Comics gelesen von Anfang an. Das war einfach, was man tut, unter anderem. Ein Nachbar von mir hat alle Dylan Dogs gehabt und Alan Ford und so. Dylan Dog ist Horror-Comic zum Beispiel, das war einer meiner Lieblinge. Also immer schon Comic-Fan. Peter, irgendwann kam ich auch zu den DC oder Vertigo-Comics mit Sandman und so dazu. Und das war auch eine neue Welt, die sich geöffnet hat. Also habe ich alles mitgemacht.
Naja, Mickey und Minnie sind ja, kann man sagen, eigentlich eher spießig, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Besonders Minnie habe ich festgestellt beim Lesen. So. Mickey ist so ein bisschen schon auch spießig, aber ein bisschen abenteuerlich auch, Detektiv. Aber sie sind vor allem deswegen spießig, weil sie irgendwo wahrscheinlich im Vorort Entenhausens in einem Häuschen leben. Also ist ihre Klasse im Grunde.
Also ich mochte ja immer diese Figur der Gundel Gaukelei, diese Hexe.
Ja, das ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Sie war ein Riesenvorbild für mich. Was für eine coole Frau und sie hatte so viel Macht. Aber ich mochte Mickey, weil er irgendwie aufrichtig ist. Er will schon immer irgendwas Gutes zu machen. Und das schätze ich an Charakteren.
Mir ist aufgefallen beim Lesen, vor allem als du die Cousine beschrieben hast, da dachte ich, ah, die ist ja geradezu archetypisch, so die männermordende Frau und du hast einfach diese Fantasie weitergedacht.
Also ich persönlich habe nicht an einen Archetyp gedacht, sondern es gab einen Kurzfilm von Dario Argento, Jennifer, und da gibt es diese Jennifer und die ist mir irgendwie geblieben. Jedenfalls habe ich diese Jennifer so gemocht, diesen Charakter, diese zierliche Frau, die irgendwie sehr so Beschützungsgefühle hervorruft bei Menschen und dann aber eigentlich ein fleischfressendes Monster ist. Sie war gut gemacht und ich habe sie dann mitgenommen in Mickey und Minnie-Geschichte.
Also viele werden da wahrscheinlich auch hier Déjà-vu hatten. Ich hatte sie auch, ich sag nur Motten.
Ah, ja.
Und
ja.
So, und dann kriechen überall an der Wand dann diese blöden Raupen rum. Und auch dieses IKEA-Erlebnis. Warst du schon mal samstags bei IKEA?
Vielleicht. Aber ja, das mit der Platte ist mir fast passiert.
Erzähl mal.
Naja, also alles ohne nur die Endszene. Mehr oder weniger. Ich hatte tatsächlich eine Platte, die bestellt wurde, aber nicht produziert wurde. Aber trotzdem konnte ich die Montage nicht abbestellen. Das war lustig.
Und wie ist die Geschichte ausgegangen?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe begonnen, dann IKEA zu ignorieren und irgendwann kam die Platte.
Aber die Monteure waren weg.
Genau, die kamen dann doch nicht, also eben nur in der Geschichte.
Was ich lustig fand, war, dass der Alltag sozusagen Abgründe bietet. Und diese Überzeichnung macht ja eigentlich aus, in Anführungsstrichen, banalen Geschichten eben was Besonderes, nämlich diesen Abgrund. Was war da der Impuls für dich?
Ich finde, dass man das vielleicht auch immer ein bisschen versucht runterzuspielen, wie schrecklich die Welt und das Leben eigentlich sind, auch im Kleinen. Und wie viel Horror in alltäglichen Sachen liegt und besonders in gesellschaftlichen Verhältnissen zwischen Gruppen und so weiter, in Machtverhältnissen und wie wenig kann ein Leben wert sein. Also das ist einfach der tägliche Horror. Und das wird irgendwie ausgeblendet und dann sagt man, das sind so banale Sachen, aber einige dieser Sachen sind gar nicht banal, wenn man sie zu Ende denkt oder durchdenkt. Nicht mal die Motten.
Nee, es ist ein Kampf gegen Windmühlen, es ist völlig aussichtslos. Ich dachte, ich hätte sie bekämpft jetzt im Winter, sie sind schon wieder da.
Ja, das können sie sehr gut. Ja, das ist eben so der ewige Kampf um die Kontrolle eigentlich. Und die verliert man immer wieder und auf jeden Fall einmal im Leben verliert man sie ganz und dann stirbt man. Also es ist, ja, es ist der große Horror eigentlich.
Was ist denn für dich in deinem privaten Leben, in deinem Alltag so die größte Zwangsvorstellung, der größte Horror, das Schlimmste, was passieren kann?
Ja, eben, ich meine, ganz ehrlich, das ist dann auch nicht lustig, aber irgendwas mit Verletzungen, ich mag das nicht, das ist, ich falle in Ohnmacht, wenn ich Blut sehe, also das ist für mich alles nicht lustig. Es ist einfach, es reicht, dass das Leben ein bisschen schlechter wird und in die schlechte Richtung geht, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt alles nichts wert. So bin ich zumindest gestrickt. Ich muss immer das Gefühl haben, es läuft zumindest auf einer geraden Linie, wenn nicht ein bisschen zum Besseren.
Aber man kann sich ja auf Katastrophen vorbereiten, ne? Indem man die Erwartungen runterschraubt.
Ja, das ist auch ein Mittel, das ich sehr gerne benutze, also Pessimismus. Ja, damit arbeite ich viel, auf jeden Fall. Aber darf man auch nicht zu weit gehen, weil sonst hat man gar keinen Spaß sozusagen.
Das heißt, du erwartest eigentlich immer das Schlimmste und bist dann froh, wenn es anders kommt.
Ja, ich versuche alles so zu machen, dass man mit dem Schlimmsten auch arbeiten kann und irgendwie. Aber ich meine natürlich nicht immer. Ich erwarte nicht jedes Mal, wenn ich einen Schritt setze, dass ich fallen werde und mein Bein brechen werde. So ist es auch nicht. Also ich versuche nicht zu viel auf irgendwelche Geschenke des Lebens zu hoffen und dann bin ich überrascht.
Wie ist das übertragen aufs Schreiben? Wie gehst du ans Schreiben ran? Rechnest du sofort damit, dass du einen Preis damit gewinnst oder bist du eher so, dass du denkst, nee, totaler Bockmist, muss eigentlich in den Papierkorb?
Ich mache das alles nicht für die Karriere. Mir ist das egal. Ich habe das mit 7 schon gemacht, als es nicht legal war, mir dafür Geld zu geben, sozusagen. Ich nehme an der Literatur teil, wirklich ganz ehrlich, so als eine Person, die das aus irgendeinem Grund wichtig findet, für sich da teilzunehmen. Also, und deswegen beim Schreiben denke ich an überhaupt nichts, außer wie kann ich es machen, dass dieser Text wirklich literarisch geil wird. Und dann freue ich mich über irgendwelche Sachen, die mir einfallen. Dazwischen, während ich nicht schreibe, habe ich Selbstzweifel und Ängste und solche Sachen. Aber während ich schreibe, habe ich Spaß oft.
Was bringt dir den Spaß? Was ist es? Was ist der Trigger für Spaß?
Es ist für mich eine tolle Dimension. Ich kann Sachen ausprobieren. Ich habe schon sehr viele Erfolgserlebnisse auch gehabt. Ich mache das auch schon lange. Das heißt, ich fühle mich ein bisschen versiert, während ich es mache. Also ich bin nicht so total verloren oder so, ich weiß nicht. Es gibt mir Freiheiten, die ich auch sonst in der Welt nicht habe. Ich bin abgekoppelt von der Zeit. Ich kann zurückgehen und Sachen korrigieren, die ich schon gemacht habe und besser machen. Das ist für mich das Schönste überhaupt. Und das ist für mich eigentlich das Beste, weil das heißt, es ist wie eine Superkraft, jetzt übertreibe ich gerade, bin irgendwie euphorisch, aber es stimmt auch. Es ist für mich eine super Dimension der Existenz.
Schreiben als Superkraft, das finde ich gar nicht schlecht als Idee.
Ja, das heißt, ich wusste, das wird jetzt so eine Catchphrase.
So. Ja, klar. Ist es ja auch, oder?
Ja, aber eben, ich meine es ganz konkret und gar nicht so platt jetzt irgendwie, dass mir das... Aber es stimmt auch, ja, ich kann es nicht leugnen. Es stimmt schon auch, aber ja, ich bin nicht gern so voller Pathos, deswegen bin ich immer mit einem Fuß draußen aus diesem Bild auch... Ja, aber ja, es gibt Möglichkeiten, Macht, alles ja, es hat Powers.
War das eigentlich für dich schwierig, in diesen Betrieb reinzukommen?
Wahrscheinlich, aber ich habe es nie versucht. Ich glaube, als ich 16 war in Belgrad, hat eine Freundin zu mir gesagt, sie geht zu einem Workshop. Das war ein Soros-Schreibworkshop. Also irgendwie so im Rahmen der Kriege hat man dann auch uns Kindern in Belgrad was geliefert und seitdem waren wir Schritt für Schritt immer mehr in der Szene. Dann habe ich im Verlag gearbeitet. Es ist nie etwas gewesen, was ich extra gesucht habe. Also, es ging irgendwie immer weiter von sich selbst. Also ich habe nie Nein gesagt zu etwas. Ich war interessiert daran und habe einfach weitergemacht. Aber ich musste nirgendwo reinkommen. Ich war dort und habe gewartet, dass mich jemand irgendwo einlädt. Und dann bin ich hingegangen sozusagen.
Das heißt, du wolltest entdeckt werden? War es das?
Nein, ich war einfach Literatur interessiert und saß in einem Verlag. Und dann, als ich zum Spaß ein Buch geschrieben habe, haben sie gesagt, willst du das bei uns veröffentlichen? Ich habe gesagt, ja. Also so geht das bei mir eigentlich. Und dann mache ich etwas und jemand sagt, ja, magst du das hier? Also ich habe nie mich versucht aufzuzwingen. Ich glaube, es funktioniert für mich auch nicht. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, etwas auf diese Art, also mich irgendwie gut zu präsentieren und irgendwo aufgenommen zu werden, egal wo eigentlich. Einmal wurde ich abgelehnt bei einem Job, wo ich Hühnchen aufdrehen sollte beim Grillen. So, also das sind Sachen, wo ich versucht habe, mich zu bewerben. Das funktioniert nicht. Ich muss einfach warten, bis sich etwas öffnet und dann schlüpfe ich rein. Das ist meine Strategie.
Das klingt eigentlich nicht sehr zielorientiert.
Ist es auch nicht. Ich habe keine Ziele. Ich will, das Einzige, was ich als Ziel habe beim Schreiben, ist gut zu sein, wirklich gute Sachen zu machen. Aus so einer Perspektive von mir als 13-jährige Leserin, der Literatur so viel bedeutet hat. Das ist wirklich ein Ziel. Also, ja.
Weil du es ansprichst, dass dir Literatur viel bedeutet hat. Was war es denn, was dir Literatur bedeutet hat und welcher Autor?
Ja, ich war das klassische einsame Kind quasi. Also ich war nicht so einsam, aber ich habe mich so wahrgenommen. Vielleicht eh wegen der Literatur. Also es ist schwer zu sagen, was zuerst kam.
Du warst Einzelkind?
Ja, quasi.
Oder hast du Geschwister?
Quasi. Ist kompliziert. Ja, jedenfalls war ich relatives Einzelkind. Ich hatte Pollenallergie, ich weiß nicht, das empfand immer schon das Leben als anstrengend einfach. Und irgendwie war ich meistens so nicht so gut, wenn man irgendwie sich im Wettbewerb und so, Basketball, keine Ahnung. Und dann lesen war etwas, wo du nicht gemessen wirst eigentlich. Also das war wirklich privat und das war so schön für mich. Ich hatte auch lange kein eigenes Zimmer und so. Da konnte ich eigentlich weg sein von allem und in diesem eigenen Raum und niemand wusste, was ich gerade lese oder mache oder denke. Da war ich gern und ich glaube, das war aber nicht alles. Ich glaube, dass mir die Bücher auch bestätigt haben, dass die Welt genauso schrecklich ist, wie ich sie wahrnehme. Und dafür habe ich sie geliebt. Und zwar auf unterhaltsame und immer neue Arten. Und das ist eigentlich, woran ich jetzt teilnehme. Immer auf neue Arten zu klagen.
Also war für dich Literatur schon auch sowas wie dein eigenes Zimmer?
Ja. Ich lache über das eigene Zimmer und lasse das so. Ja, genau. Cool.
Du hast ja auch Hörspiele gemacht. Ich habe mir eins angehört, was jetzt im WDR nochmal gespielt wurde, über deine Tagebuchaufzeichnung Frag die Angst. Über deine Tagebuchaufzeichnung während der NATO-Bombenangriffe auf Belgrad. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Ja, eigentlich so wie in dem Hörbuch, also so halb bewusst, ziemlich bekifft. Nicht nur ich, sondern alle, mit denen ich zu tun hatte, waren die ganze Zeit gegen diese Regierung in Serbien, die Kriege geführt hat und so weiter. Und dann, wenn man als Kollateralschaden quasi mitbombardiert wird, obwohl man eh das ganze Leben lang schon dagegen im Kleinen gekämpft hat, das ist ein weirdes Gefühl. Man weiß nicht, was zu fühlen eigentlich. Bis heute weiß ich nicht genau, was man da fühlt. Also ganz viele sind dann trotzdem irgendwie wütend und das hat ganz viel Nationalismus verstärkt zu dem Zeitpunkt. Ich bin nicht den Weg gegangen, ich bin verwirrt geblieben einfach.
Wie bist du dann eigentlich nach Wien gekommen?
Ja, später eigentlich, 2005. Davor war ich einmal in einem Stipendium, so ein halbes Jahr in Wien. Ich weiß nicht, irgendeine Kollegin hat gesagt, man kann in Wien überleben mit 400 Euro. im Monat und muss keine Studiengebühren zahlen wegen irgendwelchen K&K-Deals von früher. Und ich habe gesagt, ja, ich komme mit. Und dann sind wir mit so, ich mit 2 Taschen und 500 Euro, ohne Ahnung, dass wir hier eigentlich nicht arbeiten dürfen, serbische StaatsbürgerInnen. Ja, dann war es ein bisschen ein Überlebenskampf, sicher 10 Jahre lang. Jetzt ist es besser.
Du hast mal gesagt, für dich war der größte Horror, im Callcenter zu arbeiten, ne?
Das war schlimm, ja. Also da muss man irgendwie schleimig sein, schnell reden, irgendwelche Phrasen wahrscheinlich runterbringen und all das zusammen. Also die Phrasen kann ich auf keiner Sprache, schnell reden auch nicht, weil ich muss zuerst nachdenken, dann was sagen. Schleimen ist sowas von nicht mein Ding. Und ich konnte kein Deutsch, deswegen war das zusammen. Also ich kam erst nach Wien und konnte nicht wirklich schnell und flüssig reden. Ich verstand die Hälfte nicht, was sie sagen. Ich habe, glaube ich, ein paar Stunden das gemacht und habe realisiert, das funktioniert nicht.
Also es scheint ja irgendwas zu geben, was dich da genervt hat. Wo kommst du her, ne? Dieses, was ist da dran schlimm?
Ich habe die Frage sehr oft gestellt bekommen, als ich in einer Bar gearbeitet habe. Da war es tatsächlich so, dass es extrem nervig wurde, weil ich täglich 100 Mal das gefragt wurde, kurz nachdem ich Hallo gesagt habe. Und sonst gab es kein Gespräch, nur die Bestellung. Und das war dann auch klar, dass es nicht darum geht, dass diese Person jetzt aufrichtiges Interesse an meinem Leben und Herkunft, meiner Vergangenheit hat, sondern einfach irgendwie ein Bedürfnis hat, mich irgendwo zu platzieren. Also es ist ein Versuch, die Welt zu ordnen. Aber ich weiß nicht, warum diese Menschen so sehr in dieser Hinsicht ordnen müssen. Warum halten sie es nicht aus, dass die Kellnerin in der Bar, wo sie nur sagen, was sie trinken wollen, Hallo mit einem Akzent sagt und sie wissen nicht, woher sie kommt. Also das ist weird.
Du hast vorhin gesagt, du schreibst an einem neuen Buch. Musst das jetzt eigentlich schon fertig schreiben? Verrätst du schon, worum es geht?
Fußball.
Fußball?
Bin auch gegen Fußball im Grunde. Also ganz viele Erscheinungen, die mit Fußball zusammenkommen. Und ich schreibe eigentlich aus der Perspektive eigentlich meiner. Also ich habe es auch so richtig... Nichts, was im Buch passiert, ist jemals passiert. Trotzdem ist es extrem autobiografisch. Und ich quasi das Kind im Stadion der C-Liga während Trainingseinheiten langweilt sich. Und die ganze Fußballkultur wird aus dieser Perspektive des Nicht-Dazugehörens, also abseits vom Wir und so Club-Kämpfen und so weiter. Es geht auch um Zerfall Jugoslawiens, eben anhand von 2 Spielen, Dinamo Zagreb, Roter Stern Belgrad, 1990 im Maximir, oder 91 im Stadion Maximir, und dann ein paar Monate später gab es ein Nationalmannschaftsspiel, Jugoslawien versus Argentina, wo sie plötzlich quasi als jugoslawische Nationalmannschaft wieder zusammenkommen, und der Moderator sagt auch dauernd irgendwie, ja, und gemeinsam werden wir es vielleicht schaffen, und sie haben einen Spieler weniger und es kommt zu 11 Metern und es ist extrem spannend quasi, und irgendwie wird alles auf diese 11 Meter jetzt gesetzt, unter anderem Jugoslawien, hat man das Gefühl so, und dann verlieren sie. Traurige Geschichte.
In Mini-Horror gibt es ja auch eine Szene, wo Mickey und Minnie sich kennenlernen. Mickey fragt Kriegsverbrecher.
Ich fand's cool, ich weiß nicht. Also das ist so, eben das ist der krasse deutsche Sprache oder so österreichische Humor. Oder es ist eigentlich das gleiche wie Heil Hitler von dem Fahrer. Ja.
So nach dem Motto, dass alle Serben Kriegsverbrecher sind.
Ja, nach dem Motto, es kann sein. Es gibt in dem Land genug Leute, die eigentlich in die Richtung denken und das unterstützen, so wie in Deutschland und Österreich es genug Leute gibt, die schon auch Nazis gern wären, wenn es möglich wäre. Ja, und das ist eigentlich ein Scherz damit, dass man einfach die Leute damit konfrontiert, bist du es.
Es gibt ja offensichtlich wieder so ein Revival, ne? Von Großserbien-Träumen jetzt im Moment. Wie findest du das?
Der Revival ist seit den 90ern ununterbrochen da, wird aber immer komplizierter mit Einflüssen aus, ich weiß nicht, also wirtschaftlich aus keine Ahnung, Emiraten und China und Russland. Jetzt wird überhaupt Serbien kolonisiert quasi von Russland, weil so viele Leute hinziehen, weil sie das können. Ich weiß nicht. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was da los ist, aber nichts Gutes auf jeden Fall. Aber es ist auch ein weltweiter Trend. Kann man sich auch Deutschland anschauen, was manche Entwicklungen betrifft, ist auch nicht lustig.
Wie oft bist du noch in Serbien?
So einmal im Jahr, circa.
Ist das für dich zu Hause oder was ist es?
Nein, ich lebe jetzt schon sehr lange in Wien und dort, wo man aufräumen muss und Steuer zahlen muss, ist zu Hause, würde ich sagen. Und in Serbien, ja, ich kenne mich irgendwie aus, es sind mir sehr viele Sachen vertraut und ich habe auch immer noch länger dort gewohnt, als ich in Wien lebe. Keine Ahnung, es gibt auch Sachen, die ich mag. Ich mag einfach wirklich gern irgend so, es ist nicht so windig wie in Wien und Frühling in Belgrad ist richtig schön und Kaffee trinken mit Freunden und solche Sachen, das ist wirklich irgendwie noch schöner, habe ich das Gefühl zum Teil. Ich mag viele Menschen gern noch, die, mit denen ich noch Kontakt habe oder lerne auch neu kennen. Aber ich bin jetzt nicht so gebunden und verbunden.
In einer deiner Geschichten, das ist die erwähnte mit dem Interview, da hast du ja eine Ampel vor deinem Schreibzimmer installiert, rot und grün. Was für Schreibroutinen hast du? Hast du eine Ampel?
Nein, ich habe überhaupt keine Routinen. Das ist mein Problem irgendwie. Ich bin ständig auch unterwegs und mein Alltag ändert sich dauernd. Und ja, deswegen, aber ich habe ein Schreibbüro, da sitze ich dann. Manchmal schreibe ich auch dort. Es gibt sehr viel, also das ist so, sehr viel Korrespondenz hat man drumherum. Es ist nicht alles Schreiben. Das mache ich gern im Büro und überhaupt alles mit Papieren und Dokumenten.
Und wenn du schreibst, wie schreibst du dann? Also schreibst du unterwegs auf dem iPad oder wie machst du das?
Alles, was mir einfällt. Also wirklich, manchmal spaziere ich und spreche in ein so Diktierprogramm oder ich mache Notizen in ein Heft oder ich schreibe ins Heft und schreibe es dann ab oder ich schreibe am Computer auch.
Und bist du dann eine, die dann erstmal runterschreibt und dann hinterher korrigiert oder korrigierst du ständig?
Ich habe so Phasen mit Notizen, wenn ich sie abtippe, dann habe ich sie schon ein bisschen korrigiert sozusagen. Aber ich habe schon auch so, wenn ich viel Zeit habe, dann lasse ich mich schon ein bisschen irgendwie runterschreiben, weil mir das gut gefallen hat. Irgendwo habe ich von diesem Shitty First Draft gelesen und das funktioniert eigentlich, weil da kann man schneller größere Mengen an Text produzieren und die dann schön machen im Nachhinein. Mache ich aber nicht immer. Dann wird das alles mehrmals korrigiert und noch schöner gemacht.
Was brauchst du denn, um wirklich loslegen zu können? Also um in so eine Schreibstimmung zu kommen, was brauchst du dafür?
Das kann ich mir gar nicht erlauben, Stimmung zu suchen. Ich muss einfach das machen, sonst schaffe ich es nicht. Das ist so meine. Ich muss irgendwie, je früher ich beginne, desto mehr Zeit habe ich für Tage, wo ich keine Kraft habe oder wo es schlecht läuft. Also schreibe ich immer, wenn ich Zeit habe. Oder es ist immer so ein, wie heißt das, Langstreckenlauf. Also muss man jeden Tag ein bisschen laufen.
Schreiben heißt ja auch lesen. Wir empfehlen uns ja immer auch ein paar Bücher. Was würdest du mir empfehlen?
Ich lese gerade und deswegen empfehle ich es. Ich finde es auch sehr gut. Wo ist es? Jennifer Egan, Candy House. Es ist cool. Es ist wie im Prater. Also das Cover ist schon so bunt. Und es geht um die sozusagen ziemlich nahe Zukunft, in der man das eigene Unterbewusstsein und Bewusstsein hochladen kann. Und ich weiß nicht, es sind aber die formalen Experimente, die ich cool finde bei ihr, die dann trotzdem die Geschichte spannend machen und funktionieren. Also die ganze Handlung entwickelt sich in E-Mails, die dauernd von einer Person zur nächsten, zur dritten gehen. Und dass sie das so spannend machen kann, ist für mich ein Wunder eigentlich. Oder auch ganz viele formalen, keine Ahnung, nicht nur Experimente, einfach Erfindungen, genau.
Das ist was dich reizt, ne? Diese formalen Experimente, oder?
Wenn sie aber nicht ins Nix gehen, also wenn sie nicht dann zu einem Blabla werden, sondern der Text läuft weiter. Du bist immer noch in der Handlung, aber es ist auch formal was passiert. Das ist für mich das Höchste eigentlich. Ja.
Wer sind so deine Vorbilder? Wen magst du da gerne?
Also was Formales betrifft, auch ein super Vorbild oder etwas, was ich ein bisschen spät entdeckt habe, aber wirklich cool finde, ist komischerweise Arno Schmidt, weil ich meine, auch so sehr poppige Spracherfindungen hat er gemacht, obwohl er nicht so ein poppiger Typ war, aber wenn man das alles nicht weiß, wenn man über den nichts weiß und diese Texte liest, das ist auch ein Prater vom Gefühl her. Ja, so was mag ich noch? Ich weiß nicht, irgendwann in den 90ern oder Anfang 2000er habe ich ein Experiment, das mir wichtig war, gelesen von einem inzwischen unbekannten Autor, Jeff Noon, und es hieß Needle in the Groove, glaube ich. Und das wäre entweder ein Versuch, einen Text so zu schreiben, dass er wie Two-Step-Rhythmus oder Musik klingt. Oder ich mochte, in Belgrad gab es diese eine Autorin, die inzwischen ins Deutsche übersetzt ist, Biljana Jovanovic, die sehr coole, so rotzige, das hieß dort Jeans-Prosa, also es war auch, es war formal jetzt kein Riesenexperiment, aber auch etwas, was ich mag. So.
Ich dachte, Rainer Breuer könnte dir gefallen. Rainer Breuer ist eine bulgarische Kollegin von der Deutschen Welle, die hat vor, ich glaube, 2 Jahren ihren ersten Roman veröffentlicht, der heißt Platte 317. Und sie beschreibt die Umbruchzeit, also nach der politischen Wende in Bulgarien, anhand einer Platte, also ein Plattenbau 317 im Sofioter Wohnviertel Druzhba, Freundschaft. Es fängt an mit Großvater Dimitar, der in den Keller geht und da nicht mehr raus will, bis der Kommunismus gesiegt hat und sich von eingemachten Paprika und Ayva ernährt, was er eben dort unten im Keller findet. Und jeder versucht, mit dieser Situation klarzukommen. Seine Frau fängt an, Kartoffeln zu schälen und Pommes frites zu verkaufen, also Marktwirtschaft.
Also im Gebäude.
Ja, genau. Also jeder versucht so irgendwie klarzukommen. Die Lehrerin, die vorher nach dem alten System unterrichtet hat, geht mit ihren Kindern, ihren Schülern und Schülerinnen dann zur Altpapiersammelstelle und bittet sie, die Geschichtsbücher mitzunehmen und so. Und dann zieht die Mafia ein und so. Also es ist eine schön bunte Wendegeschichte. Da dachte ich mir, das könnte dir Spaß machen.
Klingt realistisch und ziemlich gut.
Und dann ist mir noch was in die Hände gefallen. Wahrscheinlich kennst du ihn, Laszlo Wegel. Ex-Territorium, auch schon ein etwas älteres Buch, wo er, es ist ja sein Kriegstagebuch.
Ich glaube, ich habe nie von ihm was gelesen. Also danke für die Empfehlung. Aber ja, er ist mir auf jeden Fall ein Begriff.
Ja, ich habe ihn jetzt wieder in die Finger gekriegt und ich finde das interessant, wie er als Vertreter der ungarischen Minderheit in der Vojvodina eben beschreibt. Ich habe vorhin eine Stelle gelesen, da beschreibt er den schönen Abendhimmel und dann kommt so ein Satz wie ein perfekter Tag für einen Luftangriff. Da dachte ich, wow, das ist so Schönheit und Schrecken miteinander zu verknüpfen auf so eine sarkastische Art und Weise. Das mochte ich sehr.
Ja, cool. Also ich will den eh lesen. Er ist so Lieblingsautor von ganz vielen Leuten, die ich kenne. Irgendwie bin ich noch nicht zu ihm gekommen, aber gute Empfehlung.
Magst du aus deinem Buch eine kleine Stelle vorlesen?
Mickey vertieft sich in Gedanken an seinen Bürojob und stürzt die Treppe runter. Er bricht sich alles. Mickey sucht eine Ärztin, aber es gibt inzwischen nur noch private. Ein Wildschwein überrascht Minnie beim Spazieren und hackt ihr das Bein ab. Minnie vergisst einen Termin und wird angerufen und gefragt, wo sie ist. Mickey hustet jemanden an und überträgt ihm ein schreckliches Virus. Eigentlich reicht ein Blickkontakt für die Übertragung. Alle schauen zu Boden. Minnie hebt ihre Cousine hoch, damit sie den Pfau im Zoo besser sehen kann, und der schöne Ziervogel springt und pickt dem Kind die Augen aus. Die Toten kommen zurück. Sie sind keine Zombies, sondern essen normal. Ihre Körper sind geheilt und größtenteils wiederhergestellt. Mehrere Generationen von Toten verlassen den Friedhof und wollen in ihre ehemaligen Wohnungen einziehen. Auch die, die vor Mickey und Minnie da waren. Mickey und Minnie werden für wertlos erklärt und dem Tod überlassen.
Danke dir. Und was machst du jetzt danach?
Ja, jetzt muss ich arbeiten gehen.
Schreiben.
Ja, genau. Ich gehe zum Fadenschreibbüro. So nenne ich diesen Ort. Es gibt nichts drinnen und es schaut nicht schön aus. Es ist einfach ein Zimmer, in dem man gut schreiben kann.
Danke dir.
Ja, das war ja gerade nicht sehr gruselig mit Barbie Markovic in der Geisterbahn in Wien.
Nee, war es auch nicht. Es war eher ein amüsantes Gespräch. Die ist ja sehr zugänglich, zutraulich geradezu. Und ich fand amüsant, dass sie den Prater mit dem Internet der 90er Jahre verglichen hat. Wir haben dann Kaffee getrunken am Blumenrad. Das ist sozusagen die kleine Schwester des Wiener Riesenrades. Und das gehört dem Chef der Praterunternehmer. Den habe ich mal interviewt. Total schräger Typ. Der wohnt nämlich da. Stammt aus einer alten Prater-Dynastie und hat es für die alten Habsburger gemacht. Er hat nämlich eine Frau aus einer anderen Prater-Dynastie geheiratet. Und jetzt haben sie eine große Prater-Dynastie. Und wie gesagt, er wohnt hinter diesem Blumenrad. Und er hat mir erzählt, das ist ein richtiger Freak, dass er auch im Urlaub immer irgendwo hinfährt, wo so ein Rummelplatz in der Nähe ist. Und dann muss die ganze Familie da mal so einen Tag auf den Rummel. Und dann lässt er sich da ein bisschen inspirieren und dann kann der Urlaub weitergehen. Aber es muss man auch wirklich mögen, den ganzen Tag da Krach, Bumm, Tsching, Rummel halt. Ne?
Ja, Schaustellerfamilien unter sich eben. Ich habe ja auch mal auf einem Rummel auf der Kirmes gearbeitet, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Bleiben wir mal bei Mini-Horror von Barbie Markovic. Wem empfiehlst du das Buch?
Na, das kann im Grunde jeder lesen, vor allem die, die sich für Comics, insbesondere Horror-Comics, interessieren. Die kommen da voll auf ihre Kosten, werden sich damit ziemlich wohlfühlen. Und die anderen, naja, die werden ihre Déjà-vus aus ihrem Alltag haben. Apropos, was ist eigentlich dein größter Horror?
Das wechselt immer so von Tag zu Tag. Jetzt, vorhin, gerade eben, war mein großer Horror heute, dass dieser Drucker hier in der Redaktion mal wieder nicht ging. Dann habe ich irgendwie versucht, neues Papier einzulegen. Dann gab es Papierstau. Dann hat er wieder geblinkt. Dann war es irgendwas mit der Druckerpatrone. Und dann bin ich letztendlich einfach woanders hingegangen und habe mal einen anderen Drucker probiert. So die Alltagshorror-Szenarien, mit denen man so kämpft. Ne?
Es gibt ja so eine Geschichte von Julio Cortázar über einen Mann, der sich in seinem Pullover verheddert und dann Todesangst aussteht. Wirklich tolle Geschichte. Naja, wie auch immer, Mini-Horror ist jedenfalls...
Wir schweifen ab.
Ja, Mini-Horror ist jedenfalls beste Unterhaltung. Aber Barbie Markovic, die kann ja auch anders. Und da sind wir bei den Podcast-Tipps. Vor 25 Jahren hat ja die NATO Serbien bombardiert. Und das hat Barbie Markovic erlebt. Sie hat darüber auch Tagebuch geführt. Und das hat der WDR als Hörspiel vertont. Frag die Angst, heißt es. Das lohnt sich wirklich, hört da mal rein.
Das hört sich wirklich nach einem großartigen Tipp an. Und Orte und Worte gibt es wie immer in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Plattformen jeden Donnerstag frisch. Gebt uns gerne ein paar Daumen hoch, kommentiert uns, sagt es weiter und teilt es. Wir freuen uns auf jeden Fall auch über Feedback.
Toller Tipp.
Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.